Abschnitt D, die Erneuerung. Die Erneuerung als Heilsvorgang. Römisch 1, die Voraussetzungen solcher Erneuerungen. Römisch 1, Voraussetzungen. Groß A, der Grund der Heilserneuerung. Der Grund der Heilserneuerung liegt in Gott. Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ein Gott ewiger Vergangenheit, ein Gott ewiger Zukunft. Er ist immer der alte Gott und er ist immer ein neuer Gott. Gott ist unveränderlich und Gott ist schöpferisch zugleich. Er kann in Geschichte leben. Dass Gott unveränderlich ist, lässt uns als Menschen auf ihn vertrauen. Er bleibt konstant. Man kann sich auf Gott verlassen, denn er ist immer derselbe. Dass Gott schöpferisch ist, lässt uns auf ihn hoffen. Das heißt, Gott kann immer noch das Neue tun. Darin liegt begründet die Hoffnung der Erneuerung. Beide Eigenschaften Gottes müssen betont werden. Seine Unveränderlichkeit, sein Schöpferisches. Seine Unveränderlichkeit ist die Grundlage. Darauf zu vertrauen macht uns standhaft, macht uns fest. Zu sagen, dass Gott das Neue schaffen kann, das setzt uns in Bewegung. Das macht Geschichte. Das bringt uns von der Stelle und bewahrt uns vor der Versteinerung. Groß B. Die Notwendigkeit der Heilserneuerung. Im ersten Buch der Bibel steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im letzten Buch der Bibel lesen wir, siehe, ich mache alles neu. Warum bleibt nicht das Alte, das Erste? Warum etwas Neues? Warum macht Gott alles neu? Weil die Welt im Zerfall begriffen ist, weil sie sich in einem zweifachen Sterben befindet. Erstens, die Sünde bringt den geistlichen Tod. Die Sünde ereilte die Krone und den Verwalter der ersten Schöpfung. Der Mensch löste sich von dem Gott, der Leben ist. Gott ist Leben, der Mensch löst sich von diesem Leben. Die Folge ist der Tod. Der Tod war nicht ein willkürliches Dekret, sondern die Ankündigung dessen, was einfach folgt, wenn man sich von ihm wendet. Römer 5, Vers 12 beschreibt dieses, dass Tod auf Sünde folgte. Und Kapitel 6, Vers 23 macht dieses zur ständigen Regel, der Tod ist der Sold der Sünde. Kapitel 3 im Römerbrief, Vers 23, sagt, dass keiner von diesem Prozess ausgenommen ist. Alle zumal sind Sünder unter Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Die Sünde hat den Tod herbeigeführt. Aber jetzt kommt noch ein zweites, Arabisch 2. Gott unterstellte die Welt, die Umwelt des Menschen, ebenfalls der Vergänglichkeit. Der Mensch ist dem Tode verfallen wegen seines Lapsus. Daraufhin urteilt Gott oder gibt Gott ein Dekret über die Umwelt des Menschen, die ganze Schöpfung, und stellt sie unter die Vergänglichkeit, Römer 8. 1. Mose 3 gibt uns da einige Beispiele, aber die Lehre finden wir in Römer 8. Die Folge dieser zwei Einschnitte, das heißt, des Lapsus und des Dekretes der Vergänglichkeit, bringt, dass der Mensch und die Natur unter schweren Rissschäden leiden. Es gibt mehrere Risse, die durch die Schöpfung gehen. Der erste Riss geht zwischen Mensch und Gott. Der Mensch ist gegen Gott eingestellt. Der nächste Riss geht zwischen Mensch und Bruder, zwischen Mensch und Mensch. Der Mensch ist gegen seinen Bruder eingestellt. Jeder kommt zuerst dran. Der dritte Riss, der Mensch ist von sich selbst getrennt. Er hat nicht mehr den richtigen Bezug zu sich selbst, er ist zwiespältig. Geht ein Riss durch ihn hindurch. Er ist gegen sich selbst eingestellt. Nicht nur gegen sich selbst, sonst würde er nicht am Leben bleiben. Aber es kann münden in einen Selbsttod. Ein weiterer Riss geht zwischen Mensch und Natur. Der Mensch ist von der Natur entfremdet. Er ist auch oft gegen die Natur, gegen die äußere Schöpfung. Und es geht ein Riss durch die Natur selbst, zwischen Natur und Natur, zwischen Tier und Menschen, zwischen Tier und Tier, und die Materie selbst zerfällt. Es geht ein Riss durch reine Materie. Die Welt ist also dabei, auseinanderzufallen. Wenn Gott sie nicht ständig erhielte, wäre sie schon längst untergegangen. Deshalb, weil sie im Zerfall begriffen ist, braucht sie Erneuerung. Römisch 2. Der Vorgang der Erneuerung. Groß A, der Modus. Wenn nun die Bibel sagt, dass Gott alle Dinge nicht nur erhält, sondern von Grund auf erneuern will, dann tut er das nicht von heute auf morgen. Wenn er sie in 6 Tagen geschaffen hat, dann erneuert er sie nicht in 6 Tagen. In dieser Sache geht er schrittweise vor. Das tat er auch in der ersten Schöpfung, aber die Schritte sind länger. In 1. Korinther 15 sagt Paulus einmal in Vers 22, alles in seiner Reihenfolge. Die Folge in der Neuschöpfung ist eine, die umgekehrt ist von der in der ersten Schöpfung. In der ersten Schöpfung kam der Mensch zuletzt dran. In der zweiten Schöpfung kommt er zuletzt dran, zuerst dran. Entschuldigung. In der zweiten Schöpfung erneuert Gott den Menschen zuerst und dann die Umwelt. Die Umwelt kommt erst in Offenbarung 21, Vers 5 dran. Siehe, ich mache alles neu, bezieht sich auf diese Umwelt. Deshalb, weil der Mensch als erster dran kommt, heißt er in dieser Beziehung Erstgeborener oder Erstling. Unter diesen ist Christus der Allererste, der Erstgeborene als Mensch, weil er vom Tode hervorgeht. Aber die, die zu ihm kommen und ihm gehören, sind als Schar, die Erstgeborenen Schar. Jakobus 1, Vers 18 und Hebräer 12 kündet die geistliche oder sagt etwas von der geistlichen Erneuerung im himmlischen Raum. Epheser 1, Vers 3. Philipper 3, Vers 21 sagt, dass eines Tages der Leib auch erneuert wird. Groß B. Die Instrumentalität der Erneuerung. Durch wen macht Gott alles neu? Erstens, nicht durch den Menschen. Nicht der Mensch macht alles neu, obwohl er einbezogen ist als solcher, der beteiligt ist. Ist er es nicht, der es tut? Johannes 1, Vers 12 und 13. Die Erneuerung ist eine Sache Gottes. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren wurden. Jeremia 2, Vers 22. Wenn du dich auch mit Lauge wischest und viel Seife dazu nimmst, so würde deine Schuld vor meinem Angesicht doch schmutzig bleiben, sagt der Herr Jahwe. Jeremia 13, Vers 23. Kann ein Moor seine Haut wandeln, ein Leopard seine Flecken? Dann könnt auch ihr Gutes tun, die an Böses tun gewöhnt seid. Der Mensch kann sich nicht verändern. Aber Gott, zweitens, macht neu. Offenbarung 21, 4 und 5. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Pein, Folge der Sünde. Denn das Erste ist vergangen. Der auf dem Throne saß, der sagte, siehe, ich mache alles neu. Er ist es. Wie tut Gott dieses, klein a? Gott macht alles neu durch Jesus Christus. Da gibt es eine Anzahl von Stellen in Epheser 2, Vers 1, der Mensch ist tot in Sünden, Vers 5, mit Christus wird er lebendig, Vers 10, das Neue ist ein Werk Gottes, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus. Vers 15, er schafft schöpferisch einen neuen Menschen, die Gemeinde. Kapitel 3, Vers 6, dass die aus den Völkern Miterben seien und Miteinverleibte und Mitteilhabende seiner Verheißung, das Neue geschieht in Christus Jesus. Verse 8 und 9, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter denen aus den Völkern den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkünden und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern oder von Ewigkeit her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, eigentlich in Christus geschaffen hat. Der, der die Schöpfung zuerst zu Wege brachte, Jesus Christus, ist es, durch den Gott auch das Neue schafft. Darauf legt Paulus Wert. Kolosser 1, ich habe nicht zu Ende gelesen, Entschuldigung, Vers 10 ist es, ja. Damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten der himmlischen Örtern durch die Versammlung oder die Gemeinde kundgetan werde, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes in Christus Jesus. Kolosser 1, 15 und 16, welcher das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, Erstgeborene aller Schöpfung. Seine Auferstehung ist das Erste in der Neuschöpfung. 18 bis 20, er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, der der Anfang ist, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei, weil es Gott wohlgefiel, dass in ihm alle Fülle wohne und durch ihn alles mit ihm selbst von Grund auf versöhnt werde, durch den, der der Schöpfer ist. Ja, Vers 16 heißt es, dass er geschaffen hat, das hatte ich nicht gelesen. Durch ihn ist alles geschaffen, durch diesen, der alles geschaffen hat, wird alles neu geschaffen, das heißt versöhnt, das ist der Ausdruck, der hier dafür gebraucht wird, ausgetauscht. Er stiftete ja Frieden durch das Blut seines Kreuzes, das ist der Boden, auf dem Gott es tut. Durch ihn sei es das, das auf der Erde, sei es das, das in den Himmel ist. Durch den ersten Schöpfer wird alles neu geschaffen, durch Christus. 1. Petrus 1, Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der bei uns nach seiner großen Barmherzigkeit eine Wiedergeburt bewirkte zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das heißt, unsere Erneuerung kommt aus der Auferstehung Jesu Christi. Durch Jesus Christus vollbringt Gott das Neue. Wenn Gott erneuert, tut er es durch Jesus Christus. Er, Jesus, nimmt zuerst alle Schuld auf sich, wird zerbrochen wie das Brot beim Abendmahl, gibt sein Leben in den Tod. Dann steht er auf und jenes offene Grab ist der Beginn alles Neuwerdens. Gebrochene Menschen dürfen jetzt zum Auferstandenen kommen und heil werden. Und sie stehen auf aus dem Tode, zuerst dem Geistlichen, dann aus dem Körperlichen und später auf diesem Boden schafft, denn dieser Erlöser, dieser Messias, alles neu. Auch der Heilige Geist ist einbezogen in das Neuwerden aller Dinge. Auch der Heilige Geist, das heißt, auch durch den Geist macht Gott alles neu. Jesaja 32, Verse 14 und 15. Denn die Paläste sind verlassen, der Lärm der Stadt ist verödet. Ofel und Warte dienen für immer als Höhlen. Eine Lust für Wildesel, ein Weideplatz für Herden. Bis der Geist aus der Höhe auf uns ausgegossen wird. Dass die Steppe zum Fruchtgarten werde und der Fruchtgarten für Wald gelte und so weiter. Der Heilige Geist wird eines Tages erneuern. Ähnlich wie er auch in der ersten Schöpfung da ist, um zu schaffen. Er brütet über den Wassern, schwebt über den Wassern wahrscheinlich, um da schöpferisch tätig zu sein. Vielleicht ist Psalm 104 nicht nur eine geschichtliche Aussage, sondern auch eine Prophetie. Ich gebe das einfach zu bedenken. Psalm 104, Vers 30 heißt es, du entsendest deinen Geist, sie werden geschaffen, und du erneuerst das Angesicht der Erde. Der Geist hat zuerst geschaffen, der Geist erneuert aber auch. Das könnte sich zuerst auf die ständige Erneuerung beziehen, das heißt, Gott durch den Geist erhält die Schöpfung. Wo Zerstörung ist, lässt er Erneuerung eintreten. Anfangs des Millenniums wird der Geist neu machen, aber es könnte auch heißen, dass bei der Neuschöpfung aller Dinge der Heilige Geist auch dabei ist. Jedenfalls ist Gott eine Dreieinigkeit und handelt als Dreieiniger. Gewiss ist es so in der Neugeburt des geistlichen Neugeburt des Menschen. Da handelt der Heilige Geist und erneuert, schenkt neues Leben. Römisch 3 sprechen wir einmal näher von dieser geistlichen Erneuerung des Menschen. Die geistliche Erneuerung des Menschen, Römisch 3, Groß A, die Grunderneuerung. Wir wollen hier an zweierlei denken. Das zweite werde ich jetzt nicht besprechen, werde ich auslassen zum großen Teil. Ich kann Ihnen vielleicht eine Gliederung geben. Hauptsächlich das erste, um Zeit zu sparen. Ich habe ziemlich ausführlich über diese Sachen gesprochen, unter Heiligung. Vielleicht kann man sich das ersparen. Es gibt zwei Erneuerungen, zwei geistliche Erneuerungen oder zwei Stellen, an denen der Mensch geistlich erneuert wird. Die Grunderneuerung des Menschen in der persönlichen Heilswende und die immer wieder nötige Erneuerung des geistlichen Lebens im Verlauf des Christenlebens. Groß A ist die Grunderneuerung, Groß B die weitere Erneuerung des Neugewordenen. Also Groß A die Grunderneuerung. Erstens, Rabisch 1, für die Veränderung, das heißt die grundsätzliche Erneuerung, die Gott im Menschen herbeiführt, gebraucht das Neue Testament verschiedene Ausdrücke. Einmal Neuschöpfung, das wäre der erste Ausdruck. Neuschöpfung ist zum Beispiel ein Wort, das diese Veränderung beschreibt. 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine Neuschöpfung. Gott hat neu geschaffen, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Galater 6, Vers 15 schreibt Paulus, in Christus Jesus gilt weder beschnitten noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. So auch in Epheser 2, 10 und 15, die ich vorhin erwähnte, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, in Vers 15 auch. Ebenfalls Kapitel 4 in Epheser, Epheser 4, Vers 24, den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gott in Gerechtigkeit und Heiligkeit, die aus der Wahrheit kommt, geschaffen wurde. Das heißt, erneut in dem Bilde Gottes. Das Ebenbild Gottes wird in der Wiedergeburt hergestellt, in der Neuschöpfung. Kolosser 3 liegt auf derselben Linie. Kolosser 3, 9 und 10 ergänzen Epheser 4, Vers 24. Zusammen geben sie uns drei Grundzüge des neuen Menschen, der neuen Schöpfung. Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erkenntnis. Schöpfung als Erneuerungsform betont die zuvorige Nichtigkeit des Menschen. Besagt, dass der Mensch vorhin nichts war und jetzt geschaffen ist. Jetzt ist er etwas. Jetzt ist er da. Und betont so das Alleinhandeln Gottes. Auf Glauben hier natürlich, aber das Handeln selbst besprechen wir jetzt, nicht die Umkehr. Die Neuschöpfung selbst ist ein Alleinhandeln Gottes. Neuschöpfung, ein Handeln Gottes selbst. Zweitens, ein anderer Begriff, die Auferstehung. Auferstehung ist ein Begriff, der gebraucht wird, um dieses Neue zu beschreiben. In Johannes 5, 24 und 25 sagt Jesus, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, denn er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Vers 25 spricht immer noch davon. Man vergleiche auch Epheser 5, Vers 14, das ebenfalls davon spricht, Darum sagt er: Wache auf, du Schläfer, stehe auf aus den Toten, so wird Christus dir leuchten. Das ist ein evangelistisches Wort. So ruft Gott Menschen, die im Tode sind. Gott ruft also Menschen, die im Tode sind, so wie er Lazarus hervorrief. Und dieser Ruf Gottes hat etwas Schöpferisches an sich. Man steht auf aus dem Tode. Der Christ ist also einer zum Leben gelangter. Römer 8, Vers 2. Der Geist hat uns befreit von dem Gesetz des Todes. Ebenfalls Vers 10. Der Geist ist Leben. So sagt Paulus in Epheser 2, Vers 1, dass wir tot sind in Sünden. Vers 5 und 6, wir sind auferstanden mit Christus, auferweckt worden mit ihm. Der Christ ist ein Auferstandener und so ein Erneuerter. Ein dritter Ausdruck, um diese Erneuerung, diese Grunderneuerung zum Ausdruck zu bringen, ist der Ausdruck Wiedergeburt. An einigen wenigen Stellen im Neuen Testament gebraucht, aber der Gedanke selbst kommt in anderer Form oft vor. Was ist Wiedergeburt? Jesus sagt, Wiedergeburt ist ein Geheimnis. Nicht ein völliges, sonst wüssten wir überhaupt nichts davon, aber es bleibt immer doch in etwa ein Geheimnis. Johannes 3, Vers 7 und 8. Wiedergeburt, sagt Johannes, ist nicht natürliche Geburt. Sie läuft nicht konkurrent mit der natürlichen Geburt. Johannes 1, Vers 13. Wiedergeburt heißt, dass ein neues Inneres gegeben wird. Ein neues Herz, so wie das körperliche Herz innerhalb des sichtbaren Teils ist und unsichtbar ist, aber sehr wichtig ist für das Leben. So ist der innere Mensch in der Schrift mit einem Herzen verglichen. Da ist das Leben, der innere Mensch, das Leben des ganzen Menschen. Herz wird oft gedeutet als Emotionssitz. Aber das ist nicht die reine Bedeutung in der Schrift. Herz ist die innere Persönlichkeit überhaupt, kann für Emotionen stehen, im näheren Sinne, im spezielleren Sinne. Aber im weiteren Sinne bedeutet es einfach den inneren Menschen. Jeremia 24, Vers 7 spricht von dieser Erneuerung, von dem neuen Herzen. Ebenfalls Ezechiel 11, Vers 19 und Kapitel 36, Ezechiel 36, die Verse 26 und 27. Ein neues Herz, einen neuen Geist gibt er durch den Geist Gottes. So dann ist Wiedergeburt die Zeugung von neuem Leben. So kann es auch gesagt werden. 1. Johannes 5, Vers 1. Der ist aus Gott geboren, das heißt, das griechische Wort ist ja bekanntlich dasselbe für Zeugen und geboren werden. Er ist aus Gott gezeugt oder von Gott gezeugt, deshalb von Gott geboren. Gott ist sein Vater. Der Same, mit dem Gott seine Kinder zeugt, ist sein Wort. Das Evangelium, so sagt es Petrus in 1. Petrus 1, Vers 23, wiedergeboren durch den Samen des Wortes Gottes. Das Evangelium. Die Wiedergeburt wird bewirkt, das heißt, diese Same wird gehandhabt vom Heiligen Geist. Und da spricht die Schrift von Ausgießung oder von Empfang oder von einem Kommen des Geistes auf einen Menschen oder auch von einer Taufe im Geist, das sind alles Ausdrücke, die von der Wiedergeburt sprechen. Man vergleicht die Schriftstellen, Titus 3, Vers 5 und Apostelgeschichte 11, Vers 18 und der ganze Kontext dort, wo diese Ausdrücke synonym gebraucht werden, auswechselnd. Da unsere Wiedergeburt ihren Beginn nach Petrus mit der Auferstehung Jesu Christi hat, da ist der Beginn des Themas Wiedergeburt, kann der Ausdruck Wiedergeburt nicht auf jene Gläubigen Verwendung finden, die vor diesem Zeitalter lebten. Dieses trifft auch zu für die anderen Ausdrücke für grundsätzliche Erneuerung. Das heißt, diese Grunderneuerung kommt erst, wenn der Messias da ist, sein Heil zu Wege gebracht hat und durch den Geist sie bewirkt. Mit Jesus Christus ist dieses Neue in das Erleben des göttlichen Heils gekommen. Wiedergeburt ist die Erfüllung alttestamentlicher Verheißungen für die Zeit des Messias. Wiedergeburt ist gleich messianische Zeit, die Zeit der Wiedergeburt, die Zeit der Erneuerung, des Neuwerdens, des Neuschaffens. Jeremia 24, Vers 7, noch einmal. Ezechiel 36, 26 und 27, das sind messianische Texte. Und ebenfalls noch hinzu Zacharja 12, Vers 10. Die Stelle wird auch in Verbindung mit dem Messias gesehen. Viertens, bitte.
Kann man dieses Wort, das ja dort immer steht, genau wirklich mit Wiedergeburt überzeugen? Das heißt doch in erster Linie zeugen. Das Wort genau oder nicht? Zum Beispiel Johannes 3. Und auch an anderen Stellen wird das Wort genau gebraucht.
Ja, aber es wird, man übersetzt es auch geboren mit geboren werden. Ja. Genau, ja, könnte man vielleicht sagen, Zeugen. Ja.
Weil Otto Michel sagte in einer Vorlesung, dass er den Begriff Wiedergeburt nicht mehr gebraucht, sondern mehr Geistzeugung als Begriff, weil eben dieser Begriff genau eben in erster Linie Zeugen war.
Nun, der in 1. Johannes 5, Vers 1, ja. Aber in Johannes 3 und Titus 3?
Ja, der richtige Begriff für geboren werden heißt das Diktor, ne? Hervorbringen.
Ja, aber das ist geboren werden. Es beginnt mit Erzeugung, ja. Aber gut, ich muss mal nachschauen.
Aber auch wieder im Testament Zeugen und Gebären ist das gleiche Wort. Ja. Das gleiche Wort wird für Sarah gebraucht und sie gebiert und für Abraham erzeugt.
Zwei verschiedene Stellen.
Ja, okay, aber trotzdem ist das gleiche Stamm.
Natürlich ist es etwas Verschiedenes, ja. Aber viertens, eine weitere Bezeichnung. Die Grunderneuerung ist auch eine Verherrlichung. Mit der Wiedergeburt wird der Mensch verherrlicht. Oder mit der Erneuerung. Er verlor seine Herrlichkeit durch die Sünde. Römer 3, Vers 23. Sie sind allzumal Sünder und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit des Menschen liegt darin, dass er Gott ähnlich ist. Diese Ähnlichkeit, diese Herrlichkeit verliert er in großem Maße. Die wird wiederhergestellt in der Erneuerung. So ist diese Erneuerung eine Verherrlichung. Man beachte einmal genau Römer 8, 28 bis 30. Wir wissen aber, für die Gottliebenden wirkt alles zusammen zum Guten, für die nach einem Vorsatz gerufenen, weil er die von ihm im Voraus gekannten, auch im Voraus bestimmte, seinem Ebenbilde, dem Sohne, gleichgestaltet zu sein, so dass er, der Sohn, Erstgeborene unter vielen Brüdern sei, der Erstgeborene. Aber, Vers 30, welche er im Voraus bestimmte, diese rief er auch. Hier ist die Reihenfolge. Welche er rief, diese rechtfertigte er auch. Welche er rechtfertigte, diese verherrlichte er. Nicht wird er verherrlichen, verherrlichte er. Das andere ist Vergangenheit, auch dieses ist Vergangenheit. Das heißt, für den Gottliebenden, für den Gerufenen, für den von Gott Gekannten, ist dies seine Geschichte. Er war vorausgesehen oder vorausbestimmt. Er wurde gerufen in die Gemeinschaft Gottes. Er wurde gerechtfertigt. Er wurde verherrlicht. Diese Erneuerung wird hier als Verherrlichung verstanden. Darauf folgt natürlich die zweite Verherrlichung, die zweite Huiothesia, Römer 8. Das läuft parallel, Verherrlichung und Huiothesia. Fünftens, die Grunderneuerung ist eine Neuausrichtung im Innern des Menschen. Die Grunderneuerung ist eine Neuausrichtung im Innern des Menschen. Diese Ausrichtung, der Mensch wird also neu ausgerichtet. Er hat neue Ziele, neue Wünsche. Diese Ausrichtung entspricht dem Charakter dessen, in dessen Bild er erneuert wird. Epheser 4, 24. Dem Charakter Gottes. Dieser Charakter, der Charakter Gottes, wird als Natur vererbt. Die Züge des Charakters Gottes werden in die Natur des Menschen hineingebracht. Wenn Gott Kinder zeugt, Gottes zwei Hauptcharaktereigenschaften, in welchen sämtliche anderen Charaktereigenschaften einbezogen sind, sind zwei Pole, zwei Ergänzungen seines Charakters, einander ergänzende, Heiligkeit und Liebe. In diesen zweien wurde der Mensch anfänglich geschaffen, in diesem Bilde. Aber die Gesellschaft des Menschen seit dem Sündenfall schwebt zwischen diesen Zweien, ist nie ausgeglichen. Einmal betont sie mehr die Heiligkeit, einmal mehr die Liebe. Nur die Wiedergeburt stellt diese wieder nach göttlichem Willen her. Zuerst keimhaft, dann sollen sie zunehmend wachsen im Neugewordenen. Johannes nennt diese zwei Charaktereigenschaften Gottes, wenn er vom Gläubigen spricht, vom Christen. Er sagt in seinem ersten Brief, Gott sei Licht, Gott ist Licht, Kapitel 1, Vers 5, und Gott ist Liebe. Das sind die zwei Stellen, Kapitel 4, Vers 8 und 16, wo er sagt, Gott ist dieses. Diese zwei sind wegweisend für die Heiligung, was ja Johannes Thema zum großen Teil ist, im ersten Brief, des Christen. Diese zwei Eigenschaften sollen wieder gefunden werden beim Christen. Im Evangelium spricht er von Gnade und Wahrheit. In seinem Brief spricht er von Licht und Liebe. Wer aus Gott geboren ist, ist nach diesen zwei Linien hin ausgerichtet. Der hat die Liebe Gottes ausgegossen bekommen in seinem Innern. Der hat den Gerechtigkeitssinn eingepflanzt bekommen in sein Inneres. 1. Johannes 5, Vers 1. Jeder, der den ihn gezeugt haben, liebt, liebt den anderen, der auch von ihm gezeugt wurde, den Bruder. Vielleicht bezieht es sich auch auf Christus. Man vergleiche auch wieder 1. Petrus 1, 22 und 23. Die zwei Stellen, diese Stelle ist mir mal sehr wichtig geworden, als ich feststellte, ich war liebesunfähig, unfähig zum Lieben. Da sagt Petrus, ihr seid gehorsam geworden, ihr habt euch bekehrt, ihr seid gehorsam geworden der Wahrheit, ihr seid wiedergeboren, als solche liebt. Das heißt, es ist möglich, diesem Aufruf nachzukommen, weil ihr erneuert worden seid. Die Fähigkeit zu lieben liegt da vorhanden. Der Heilige Geist kann sie fördern. Es ist etwas, womit er arbeiten kann. 1. Johannes 3, Vers 14. Wir wissen, dass wir vom Tode zum Leben hindurchgekommen sind, weil wir die Brüder lieben. Das ist ein lebendiges Merkmal von neugeborenen Menschen. Nur so verdienen sie den Namen Christ. Die andere Ausrichtung ist die in Heiligkeit, welche sich in einem Sinn für Gerechtigkeit bemerkbar macht. 1. Johannes ebenfalls, Kapitel 2, Vers 29. Dann gebe ich Ihnen noch die Gliederung für Groß B, die Erneuerung des Neugewordenen, und verzichte auf eine detaillierte Besprechung zugunsten anderer Themen, die ich doch gern, wenn Sie einigermaßen etwas Abgeschlossenes haben wollen, verzichte. Die Erneuerung des Neugewordenen. Da könnte man erst sprechen von der Notwendigkeit solcher Erneuerung. Es ist also zu beweisen, dass auch beim Christen eine Notwendigkeit da ist, erneuert zu werden. Ich ziehe dieses Wort vor Erweckung oder anderen solchen Begriffen, die zu vage sind. Neubelebung kann man auch gebrauchen. Zweitens, Rabisch 2, man kann von Beweggründen sprechen. Wollen Sie Erneuerung hervorrufen, dazu beitragen, dann gilt es in rechter Weise zu motivieren. Es lohnt sich einmal, die Beweggründe zur Erneuerung zu entdecken und zu studieren in der Schrift. Beweggründe zur Erneuerung des Neugewordenen. Aber das genügt nicht. Man muss auch zeigen, dass so etwas möglich ist, denn viele verzagen und glauben nicht mehr und wollen das sogar eschatologisch begründen, wenn es zur Gemeinde kommt. Keineswegs ist die Schrift solcher Meinung. Es ist immer möglich, im Raum der Gemeinde Erneuerung zu erleben. Das wäre das Dritte, die Möglichkeit der Erneuerung. Viertens, man will natürlich auch vom Weg hören. Viertens, der Weg zur persönlichen Erneuerung. Der Weg zur persönlichen Erneuerung, wie sieht er aus? Und fünftens, der Weg zur gemeinschaftlichen Erneuerung. Wie kann eine Gruppe von Christen Erneuerung erleben? Sodann gibt es noch ein anderes Thema unter Römisch 3, unter Groß C, die geistliche Erneuerung Israels. Die geistliche Erneuerung Israels, die stattfindet dann, wann Jesus kommt. Zacharia 12, Vers 10 und andere Stellen. Das ist nicht genau, das heißt, das ist nicht dasselbe Thema als die politische Erneuerung und so weiter, ist aber ein Teil davon. Und man könnte noch ein viertes, Römisch 4, anfügen unter dem Thema Erneuerung. Römisch 4, Erneuerung der Welt. Wenn man von der Erneuerung der Welt spricht, dann ist die Frage der gegenwärtigen Welt heute ein aktuelles Thema. Groß A, die Frage nach der Erneuerung der weltlichen Gesellschaft. Inwiefern kann die Gemeinde beitragen zur Veränderung von der Situation, die mit einem Tod im Topf verglichen kann, bei Elisa? Hier müssen natürlich klare Ziele vor Augen sein, nicht nur Wege. Groß B, die Erneuerung der Umwelt. Diese verläuft in zwei Etappen. Zuerst die unmittelbare Umwelt des Gläubigen, das heißt sein Körper. Der wird erneuert bei der Wiederkunft Christi, wann die Toten auferstehen und die noch Lebenden verwandelt werden. Und zweitens die Verwandlung oder die Erneuerung der weiteren Umwelt. Diese verläuft wiederum in zwei Etappen. Klein a, die relative Erneuerung der weiteren Umwelt. Zu Beginn des Millenniums, Jesaja 32, und die letzte, das heißt die Neuerschaffung von allem, Klein b, die letzte Erneuerung, Offenbarung 21, ja. So. Dann wäre es mir gelungen, das Thema in einer Stunde fertig zu machen. Schade, ein sehr, sehr wichtiges Thema, worüber noch viel gesagt werden könnte.